Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Herzlich willkommen. Der Countdown läuft. Ein bahnbrechendes Klimapaket hat die Bundesregierung für Freitag angekündigt. Den Durchbruch im Klimaschutz, kein Pillepalle mehr. Und Kanzlerin und Koalition selbst haben die Erwartungen an die Beschlüsse des eigens erfundenen Klimakabinetts derart in die Höhe geschraubt. Der Bereich Verkehr gehört dabei sicherlich zu den größten Brocken. Hier liegen die schädlichen Emissionen sogar noch über dem Niveau von 1990. Während sie sonst überall zurückgegangen sind, wenn auch lange nicht genug. Einiges über die Pläne und über die Überlegungen der Koalition ist inzwischen schon bekannt. Klar scheint aber auch, dass Union und SPD bis Freitag noch grundsätzliche Fragen zu klären haben. Ein Beispiel: Auf welche Weise soll denn CO2 einen Preis bekommen? Und wie soll man einen sozialen Ausgleich organisieren, um Härten abzufedern? Auf ihrer Messe in Frankfurt wiederum versucht die Autobranche zu zeigen, dass sie den Wandel jetzt anpacken will, während draußen die Skeptiker und auch die Kritiker lautstark demonstrieren. Gelingt den Herstellern, gelingt der Politik der große Wurf oder läuft alles auf ein Täuschungsmanöver hinaus? Schaffen Autoindustrie und Politik die Verkehrswende? Darüber wollen wir heute Vormittag diskutieren. Und das sind unsere Gäste. Martin Kors ist Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie VDA und uns jetzt aus unserem Studio in Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Kors.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Protestaktionen und Demonstrationen auch am Wochenende gegen die IAA in Frankfurt hat Benjamin Stephan organisiert, der Verkehrsexperte von Greenpeace. Er ist heute Morgen in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Schönen guten Morgen dorthin.
Guten Morgen.
Und für die politischen Entscheidungen zuständig ist unter anderem Kirsten Lühmann, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag. Sie ist heute in ihrem Wahlkreis nahe Hannover unterwegs und uns deswegen über Telefon zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Lühmann.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Und politische Verantwortung trägt natürlich auch der CDU-Politiker Christoph Ploss, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages. Ihn haben wir heute aus Hamburg vom NDR zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Ploss. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Tag.
Ein paar Ansichten, ein paar Meinungen haben wir heute Morgen schon eingesammelt hier im Deutschlandfunk. Hier eine Auswahl.
Der Herr Bühler aus Heidelberg, schönen guten Morgen. Nein, wir schaffen es nicht. Und Friday for Future ist nicht der ausschlaggebende Punkt, warum das auf einmal diskutiert wird. Es ist eine Lobbygeschichte, wo die Industriellen wieder Geld verdienen.
Ja, hier Bauer aus Gemünden. Ich sehe da ziemlich schwarz. Solange nicht jeder Einzelne in unsere Wohlstandsgesellschaft anfängt, sein Verhalten zu ändern und einzusehen, dass man es ändern muss, hat die Politik keine Chance und auch die Autobauer. Jeder muss bei sich selber anfangen.
Wiener aus Dachsbach. Meine Meinung, ohne regulatorische Maßnahmen über Steuererhöhung wird es keine Verkehrswende geben. Die Marktgläubigkeit der relevanten politischen Kaste, im Sinne, der Markt wird es richten, ist da ziemlich davor. Denn der Markt richtet in der Beziehung gar nichts.
Guten Tag, mein Name ist Ulrich Mudel. Ich wohne in Wolfratshausen. Ich glaube, dass Sie es nicht schaffen, solange Sie auf E-Autos Ihr Hauptaugenmerk richten. Ich denke, dass überhaupt ein Klimawandel nur zu schaffen ist, A, mit weniger Autos, B, mit kleineren und C, und das ist ganz wichtig, mit Wasserstoff angetriebenen Autos.
Aschenbrücker, Dillenburg. Wir müssen alle unser Verhalten ändern. Und wenn die Politik glaubt, dass nur mit Steuererhöhungen, CO2-Steuer oder Ähnlichem die Verkehrswende stattfinden sollte, dann müsste man auch mal zu bedenken geben, wo der ganze Strom herkommen soll. Also wir werden immer Energieressourcen verbrauchen, um mobil zu sein.
Also da ist schon viel Skepsis durchzuhören von den Reaktionen, von den Einschätzungen einiger Hörer. Vor allem waren das ja heute Vormittag Steuern, Erhöhungen ja oder nein. Das ist umstritten, ob die E-Autos es alleine bringen oder ob das Verhalten von jedem Einzelnen von uns zur Debatte steht und sich ändern muss. Das sind einige Aspekte, da werden wir bestimmt auch im Laufe der Sendung drauf zurückkommen. Ich würde gern zum Start etwas grundsätzlicher werden, Martin Kors. Erleben wir gerade, dass auch die Autohersteller, nicht zuletzt die Deutschen, die ökologischen Herausforderungen und die Herausforderungen Klimaschutz jetzt zum ersten Mal wirklich ernst nehmen und anpacken?
Wir haben ja die Bandbreite der Ansichten darüber, wie eine Verkehrs- und eine Mobilitätswende gestaltet werden kann, gerade auch in den Einspielungen gesehen. Das ist für uns alles andere als Pillepalle, um Ihre Begrifflichkeit zu Beginn aufzugreifen,
sondern
ganz im Gegenteil, die der Kanzlerin. Wir sind in einem fundamentalen, in einem brachialen Wandel in der Automobilindustrie. Manche sprechen ja davon, wie der Wandel von der Kutsche zum Auto selbst, steht jetzt auch eben der Wandel an hin zu einer emissionsfreien Mobilität. Und da gibt es viele verschiedene Ansichten, Ansatzpunkte, auf die wir setzen, auf die man setzen kann. Und dieser fundamentale Wandel in der Automobilindustrie hin zu alternativen Antrieben, getrieben auch durch die Digitalisierung, Möglichkeiten, die Sharing beispielsweise bietet, die vernetztes, autonomes Fahren bieten. Und das ist eben auch das, was wir zeigen wollen auf der diesjährigen IAA, die ja kräftig unter Beschuss steht, auch von Greenpeace, ja auch heute zugeschaltet. Der gesellschaftliche Wandel, der gesellschaftliche Dialog, der eben auch eingefordert wird. Und auf der IAA können Sie eben genau diese neuen Technologien auch erleben, hin zu alternativen Antrieben. Das Thema Elektromobilität ist das dominierende Thema auf der diesjährigen IAA, aber auch Themen der Digitalisierung. Wir haben Player auf der IAA oder Aussteller auf der IAA, die wir sonst nie dabei hatten, sei es Microsoft, sei es Facebook, sei es Google, die wir hier in Frankfurt finden.
Also ich höre daraus die Antwort auf meine Frage, erleben wir gerade, dass es zum ersten Mal ernst genommen wird, auch bei den Herstellern. Da ist durchaus ein Ja von Ihnen zu hören. Benjamin Stephan, die Autoindustrie macht sich auf den Weg. Herr Kurs hat es eben beschrieben, in welcher Hinsicht und auf welchen Gebieten auf den Weg, die Antriebswende zu schaffen, und Sie demonstrieren. Warum haben Sie kein Vertrauen, keine Zuversicht in die Innovationsfähigkeit auch der deutschen Hersteller, der deutschen Unternehmen?
Also was man beobachten kann, ist auf jeden Fall, Klimawandel ist zum Thema geworden, auch bei der Autoindustrie. Aber ich kann es nicht unterschreiben, dass das wirklich ernst genommen wird. Also wenn man sich die Messe anguckt, wenn man sich die Neuvorstellungen anguckt, wir haben die mal durchgezählt, dann sind in dem Pkw-Bereich immer noch 3 von 4 Neuvorstellungen, die auf der IAA vorgestellt worden sind, haben einen Dieselmotor, haben einen Benzinmotor. Also das ist noch nicht alles die elektrische Zukunft, von der dann geredet wird. Und auch wenn die Kanzlerin über die Messe geführt wird, das war schon vor 2 Jahren so, das war jetzt diesmal auch wieder so, dann werden die Feigenblätter werden präsentiert, die Elektroautos, die es gibt. Aber die großen spritschluckenden SUVs, die drumherum in der Halle stehen und die Masse der Fahrzeuge auch ausmachen, die dort vorgestellt werden, die also vertragen sich überhaupt nicht mit der Situation, in der wir gerade sind. Wir stecken mitten in der Klimakrise, die Arktis brennt. Wir müssen aber gar nicht so weit gehen. Wenn man hier in Berlin lebt, dann hat man diesen Sommer öfter mal Brandgeruch am Rande der Stadt in der Nase gehabt, weil auch in Brandenburg immer öfter die Wälder brennen. Und das muss jetzt ein radikale Umschwenken da sein, und das sehe ich so bei der Autoindustrie leider noch nicht.
Und radikal heißt in diesem Sinne, da haben Sie mir noch diese Nachfrage in der ersten Runde, das Auto, der Autofahrer, die Autofahrerin, das ist jetzt das Feindbild für Greenpeace.
Das ist überhaupt nicht das Feindbild. Wir haben ganz klare Forderungen an die Autoindustrie, um gerade das für die Menschen, die Situation, diesen Übergang möglichst einfach zu machen. Zum einen fordern wir den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, den Ausstieg aus Diesel und Benzin. Aber wir wollen den Leuten nicht das Auto wegnehmen, sondern wir fordern, dass es ab 2025 keine Neuwagen mit Diesel- und Benzinmotor geben muss. Dass es diesen Übergang gibt und dass die Autohersteller gezwungen sind, günstige, gute Alternativen im Bereich Elektromobilität den Menschen dann auch anzubieten. Und zum Zweiten auch den Menschen wirklich die Freiheit zu geben, sich für einen Verkehrsträger zu entscheiden, der vielleicht nicht das Auto sein muss. Viel zu viele Menschen in diesem Land sind auf das Auto angewiesen, weil wir unsere Mobilität jahrzehntelang, unser Verkehrssystem, um das Auto rumgeplant haben. Und es ist wichtig, den Menschen die Alternativen zu geben, dass ich mich entscheiden kann, ob ich mit der Bahn oder mit dem Fahrrad an einem sicheren Fahrradweg entlang fahre und Möglichkeiten habe und halt nicht mehr auf das Auto angewiesen bin. Und dieser Ausbau der Alternativen, der fehlt. Da hat die Politik, die Verkehrsminister aus Union, aber auch aus SPD, die haben geschlafen. Das wurde jahrzehntelang verschlafen. Man hat immer wieder davon geredet, aber nicht umgesteuert. Und deswegen sind wir jetzt auch in dieser desolaten Situation, wo wir das Ruder jetzt in kürzester Zeit rumreißen müssen.
Und damit sind wir eigentlich schon bei der Politik, Kirsten Lühmann, bei der Wende in der Klimapolitik, bei der Zäsur auch in der und gerade in der Verkehrspolitik. Ist die Linie auch der SPD, die Linie der Koalition, ja, diese Wende in der Verkehrspolitik wollen wir auf den Weg bringen und Freitag wird ein wichtiges Datum dabei sein, aber es darf niemandem wehtun, der Wirtschaft nicht und uns, den Verbrauchern, auch nicht.
Also zu Ihrer ersten Frage, ja. Freitag wird ein ganz wichtiger, ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir auch internationale Verpflichtungen haben, die wir einhalten wollen. Denn wenn wir die nicht einhalten, müssen wir exorbitant hohe Strafzahlungen leisten. Und dieses Geld möchte ich lieber in Deutschland in die Entwicklung stecken, als dass ich sie der EU oder anderen Ländern für Zertifikate gebe. Zu der zweiten Frage, es darf keinem wehtun. Wie definieren Sie wehtun? Wir sagen, anders als Greenpeace, wir verteufeln nicht sofort den Verbrennungsmotor. Die Frage ist nur, was schmeißen wir da rein? Also bleibt es bei dem fossilen Benzin und Diesel oder kann ich das auch anders fahren? Und die andere Frage ist die, wie machen wir den Hochlauf von Elektrofahrzeugen? Ich bin mal ziemlich provokativ. Im Moment, das sauberste Auto auf unseren Straßen ist der Euro 6D Temp. Denn im Moment, wenn wir Elektrofahrzeuge fahren, wissen wir alle, es ist sehr problematisch mit den Batterien. Wir haben einen Strommix, der noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, der wirklich regenerativ ist. Das heißt, im Moment ist das Auto, das über die Lebenszeit die wenigsten Schadstoffe ausstößt, der Euro 6D Temp.
Ein Dieselfahrzeug.
Das darf ein Dieselfahrzeug, ja. Das darf aber nicht so bleiben und es ist auch nicht unser Plan, dass das so bleibt, sondern wir möchten gerne, dass sich sowohl die Elektromobilität weiterentwickelt. Natürlich muss sie praktikabler sein, größere Reichweiten. Wir brauchen einen vernünftigen Gebrauchtwagenmarkt, denn nicht jeder in Deutschland hat sich das Geld, um einen Neuwagen zu kaufen. Übrigens weder einen Verbrenner noch ein Elektrofahrzeug. Und wir müssen die Verbrennungsmotoren, die wir noch haben, und ich glaube nicht, dass wir 2025 für jeden Bedarf im Pkw-Bereich bereits ein sauberes Elektrofahrzeug zur Verfügung stehen haben. Ich meine ein sauberes, also eins zum Beispiel mit einer Natriumbatterie, sondern wir werden auch da noch Verbrenner haben. Die Frage, die sich uns stellt, ist, was machen wir? Stichwort sind synthetische Kraftstoffe. Was tun wir da rein, damit unsere Luft sauber wird und wir möglichst CO2-neutral fahren können? Also zu Ihrer ersten Frage ja, zu Ihrer zweiten Frage ja, wir werden uns umstellen müssen und das wird Geld kosten. Die Frage ist allerdings, wie verteilen wir das Geld? Gleichmäßig auf alle, ohne Rücksicht darauf, wer mehr leisten könnte und wer weniger leisten könnte? Oder machen wir das Ganze sozial ausgewogen?
Christoph Ploss, müsste Frau Lühmann da einmal widersprechen.
Ich will gerade noch Christoph Ploss ins Boot holen, dann sind Sie sofort dran. Herr Ploss, den Umweltkosten wie CO2 einen Preis zu geben, das ist ja Konsens, allüberall, auch in der Koalition. Ich will es nochmal präzisieren. Muss das heißen, das muss auch jeder in seinem Portemonnaie irgendwo spüren müssen, sonst wird es nicht wirken?
Also es werden natürlich diejenigen spüren und auch spüren müssen, die nicht bereit sind, langfristig ihr Verhalten umzustellen und zu ändern. Denn das ist ja einer der grundlegenden Gedanken bei einer CO2-Bepreisung, dass man diejenigen belohnt, die in klimafreundliche Technologien investieren und die sich vor allem auch umweltfreundlich fortbewegen. Das heißt zum Beispiel das Auto stehen lassen, wenn man es stehen lassen kann, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen oder die tatsächlich dann auf ein Elektroauto umsteigen beziehungsweise klimaneutrale Kraftstoffe verwenden. Das muss der Ansatz sein. Dann kann es aber auch dazu führen, dass Bürger zum Beispiel am Ende mehr im Portemonnaie haben, wenn sie sich klimafreundlich fortbewegen und ihr Verhalten entsprechend umstellen. Wovon ich wenig halte, ist einfach nur eine Steuer obendrauf zu packen, wie das ja einige vor allem bei den Grünen fordern, also einfach nur eine CO2-Steuer einzuführen. Denn das wird dann tatsächlich ganz viele in unserem Land so enorm belasten, dass das am Ende dazu führt, dass die Lebensqualität sinkt, dass man enorme Einbußen hat im täglichen Leben, dass einige vielleicht nicht mehr so reisen und sich fortbewegen können, wie man das gewohnt ist. Und deswegen glaube ich, ist die große Herausforderung, die Mobilität allgemein durch Technologieinvestitionen immer klimafreundlicher zu machen, aber eben dann auch monetäre Anreize zu schaffen mit einer CO2-Bepreisung, dass die Bürger in unserem Land ihr Mobilitätsverhalten gegebenenfalls anpassen. Mhm.
So, Herr Stefan, Sie hatten noch einen Einwand gegen das, was Frau Lühmann gesagt hat.
Genau, die Aussage, dass der Diesel der klimafreundlichste Antrieb wäre heute.
Der 6D-Temp.
auch der sexy Temp, auch der moderne Diesel, dem muss ich leider widersprechen. Also, und da muss man sich nur die Zahlen vom ADAC angucken oder vom ICCT, dem International Council on Clean Transport, die auch den Dieselskandal aufgedeckt haben. Und ich habe im Kleinen bis in die Mittelklasse, obere Mittelklasse rein, ist es in Deutschland so wie in den meisten anderen europäischen Ländern auch, dass ein Elektroauto schon, wenn ich die Produktion mit berücksichtige der Batterie und berücksichtige, dass wir in Deutschland noch keinen 100% erneuerbaren Strommix haben, ist dieses Fahrzeug klimafreundlicher. Und der Wahnsinn, jetzt in ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor diese synthetischen Kraftstoffe reinzustecken, das ist ein Irrsinn, der unnötig teuer ist. Also vielleicht die Hörerinnen und Hörer dann einmal das zu erklären. Für diese synthetischen Kraftstoffe wird aus Strom dann Wasserstoff generiert und ist dann aufwendig aufgearbeitet zu Methan und dann am Ende synthetischem Diesel. Das Ganze braucht aber 5 bis 7 Mal so viel Strom, als wenn ich einfach ein Elektroauto direkt fahren würde über die gleiche Distanz. Und das muss natürlich jemand bezahlen. Und so wie das jetzt gerade die Pläne, die kursieren vom Verkehrsminister, geschehen soll, mit einer Beimischquote, heißt es, dass das jeder an der Tankstelle bezahlt, ob er möchte oder nicht. Und da finde ich das schon so ein bisschen, widersprüchlich, die Aussage, nein, wir dürfen auf keinen Fall Bürgerinnen und Bürger belasten, aber dann einfach eine Technologie da versuchen reinzudrücken auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, weil das bestimmten Industriezweigen in diesem Land einfach sehr gut reinläuft.
Da möchte ich aber massiv widersprechen.
Also, sehr gerne, aber ich würde auch, Stefan, Augenblick Pause, weil jetzt muss Frau Lühmann erstmal sagen, ob sie denkt, dass sie weiterhin recht hat mit ihrem Euro 6D Temp. Und dann würde ich gerne Herrn Ploss fragen nach den synthetischen Kraftstoffen. Frau Lühmann.
Ja, wir haben genau das Problem, dass wir unterschiedliche Untersuchungen haben. Und meine Untersuchungen sind nicht von der Automobilindustrie, sondern es gibt viele Untersuchungen, die sagen, zumindest bei den Klein- und Mittelklassewagen, ist das heute noch so? Zu der Frage, da müssen Sie mir aber auch, ich habe den synthetischen Kraftstoff eingebracht, darum muss ich auch darauf antworten. Der Plan ist nicht, dass wir, also wir haben eine Beimischquote. Wir haben jetzt schon eine Beimischquote von 10%. Übrigens hätten wir auch eine Beimischquote von 20% haben können, aber damals weigerten sich die meisten Automobilkonzerne, eine Garantie für ihre Fahrzeuge abzugeben. Übrigens dieselben Fahrzeuge oder die gleichen Fahrzeuge, die in Schweden mit 80% Beimischung fahren, aber in Deutschland wollte man diese Garantie nicht abgeben. Darum haben wir nicht die 20%. Und die Beimischung von 10% ist jetzt schon günstiger an der Zapfsäule.
Das sind aber Biokraftstoffe, keine strombasierten.
Sie haben richtig. Wir können aber auch strombasierte reinmachen und wir können das Ganze auch mit Steuersenkungen ausgleichen. Also keiner sagt, wir wollen neben den fossilen Treibstoffen strombasierte Treibstoffe an die Tankstelle bringen und die sollen teuer werden, sondern das wird mit Sicherheit ausgeglichen werden. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wir haben im Moment 44, 45 Millionen Pkw auf der Straße. Davon sind, ich glaube, 150.000 Elektrofahrzeuge, der Rest sind Verbrenner. Und die leben in der Regel 10 bis 15 Jahre. Und die Leute, die so lange dieses Auto fahren, haben das nicht deshalb, weil sie die Luft verpesten wollen, sondern weil sie schlicht kein Geld haben, um sich ein anderes Fahrzeug zu kaufen. Das heißt, ich kann jetzt 15 Jahre nichts tun. Oder ich kann sagen, ich habe zwei Strategien. Ich habe einmal die Strategie, dass ich die Fahrzeuge mit alternativen Antrieben loslaufen lasse, hochlaufen lasse, einen Verbrauchtmarkt schaffe, Gebrauchtwagenmarkt schaffe, wo preiswerte Fahrzeuge für jeden auch zu finden sind. Und auf der anderen Seite die Fahrzeuge, die noch 10 bis 15 Jahre hier fahren, dass ich die sauber mache. Und das geht tatsächlich, aber Sie haben recht, natürlich nicht mit dem Strommix, den wir in Deutschland haben, sondern da müssen wir auf rein regenerative Energien rekurrieren. Und die Firmen, die das machen, das ist übrigens nicht die Großindustrie in Deutschland, die haben gar nicht solche Raffinerien, sondern das sind eher Mittelständler, also im Moment noch Mittelständler, die auch teilweise außerhalb von Deutschland sitzen. Die müssen sich dann natürlich auf rein zum Beispiel Solarstrom beziehen. Ansonsten haben Sie recht, ergibt das keinen Sinn.
Alles auf Grün schaffen, Autobauer und Politik die Verkehrswende. Darüber diskutieren wir heute Vormittag hier in Kontrovers. Sie haben gerade Kirsten Lühmann von der SPD gehört. Außerdem bei uns in der Sendung Christoph Ploss von der CDU, Benjamin Stephan von Greenpeace und Martin Kors vom Verband der deutschen Autoindustrie. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen wollen in der zweiten Runde. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder. Alles auf Grün schaffen Autobauer und Politik die Verkehrswende. Unser Thema heute Vormittag hier in Kontrovers. Mit dabei ist Christoph Ploss, der CDU-Politiker, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages, und Martin Kors, der Geschäftsführer vom Verband der Automobilindustrie. Kirsten Lühmann, die SPD-verkehrspolitische Sprecherin, hatte vor den Nachrichten gerade gesagt, warum aus ihrer Sicht ein Mix, wenn ich das richtig verstanden habe und so zusammenfassen kann, ein Mix an Antriebstechnologien noch für eine Übergangszeit nötig ist, und das hat ihre Strategie erklärt, wie sie damit umgehen will. Und ich würde gern, bevor wir den ersten Hörer in die Sendung schalten, Benjamin Stephan von Greenpeace die Gelegenheit geben, zu sagen, was er davon hält oder warum er nichts davon hält, Herr Stephan.
Ja, das Problem ist, dass wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen jetzt das Verkehrssystem sehr schnell umbauen. Das heißt, zum einen, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, wir brauchen Alternativen. Die Menschen brauchen Alternativen zum Auto. Bus, Bahn, sichere Radwege müssen ausgebaut werden. Und in dem Bereich der Antriebe, da müssen wir wirklich weg von der Verbrennung von Diesel und Benzin. Und da bringt es also das Argument mit den synthetischen Treibstoffen und mit den Autos, die wir hier in Deutschland haben, das überzeugt mich nicht, weil das ist die ineffizienteste Methode in dem Bereich, sich von A nach B zu bewegen. Und man hat viel bessere technologische Alternativen. Anders ist es im Flugverkehr, wo diese synthetischen Treibstoffe eine super Rolle spielen können. Aber in dem Bereich ist es einfach nur, also entweder man belastet die Menschen, so wie ich Frau Lühmann gerade verstanden habe, sollen die Menschen an der Zapfsäule nicht belastet werden. Dann belastet es aber den Staatshaushalt und die Steuerzahler als Ganzes. Also egal, ob ich jetzt Auto fahre oder nicht. Und das ist keine Lösung. Also wir brauchen wirklich eine klare Vorgabe, damit die Autohersteller auch gezwungen sind. Und das funktioniert. Das funktioniert in anderen Ländern der Welt, die ein Ausstiegsdatum gesetzt haben, ganz klar gesagt haben, ab 2025 in Norwegen oder 2030 in Dänemark kommen hier keine neuen Fahrzeuge mit Diesel- und Benzinmotor mehr hin. Oder man macht eine verbindliche Elektroautoquote, wie das in China passiert ist, wie das in Kalifornien passiert. Und dann sind die Hersteller gezwungen, den Menschen auch Fahrzeuge anzubieten, die dann erschwinglich sind und die Möglichkeit geben, den Menschen, die noch ein Auto brauchen, dann auch emissionsfrei von A nach B zu kommen.
Okay, aber Sie werden ein Land wie Deutschland mit über 45 Millionen Fahrzeugen nicht komplett auf batteriegetriebene Elektroautos umstellen. Das zeigen alle Untersuchungen, egal von wem sie kommen. Und deswegen ist der Ansatz, der Mix macht es auch so richtig, weil für uns als CDU-CSU-Fraktion ist es gar keine Frage des Entweder-Oder. Also brauchen wir entweder Elektroautos oder brauchen wir synthetische Kraftstoffe, sondern wir müssen ganz unterschiedliche Hebel in Bewegung setzen, um die Klimaschutzziele zu erfüllen. Und da werden natürlich Elektroautos eine wichtige Rolle spielen, gerade in den Großstädten. Aber auch synthetische Kraftstoffe werden eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich haben die einen Nachteil. Die sind in der Herstellung sehr energieintensiv. Sie haben aber auch sehr viele Vorteile. Man kann zum Beispiel die bestehende Tankstelleninfrastruktur und gesamte Infrastruktur nutzen. Die synthetischen Kraftstoffe sind sehr gut lagerbar, sehr gut transportierbar. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir das gar nicht nur auf Deutschland bezogen betrachten, sondern auch kooperieren mit Ländern zum Beispiel in Afrika oder auch im arabischen Bereich, wo sehr viel Sonne, sehr viel Wind ist und wo dann die Herstellung von Ökostrom wunderbar funktionieren kann. Umgekehrt ist das auch eine große Chance für die deutsche Wirtschaft, denn gerade bei Elektrolyseuren, die man dafür benötigt, ist die deutsche Wirtschaft enorm stark. Da haben wir enorme Ingenieurskunst und großes Wissen. Und so könnte man in einen weltweiten Handel eintreten, Handelsketten aufbauen, die für Deutschland, aber auch andere Staaten von großem Nutzen sind. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir einerseits auf batteriegetriebene Elektroautos setzen, aber auch auf Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe.
Das Stichwort E-Autos möchte ich gern aufgreifen. Verzeihen Sie, wenn ich da unterbreche, aber wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Herr Borchert ruft uns aus der Nähe von Hamburg an. Tag, Herr Borchert.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Sie wollten was zur E-Mobilität sagen, wenn ich das richtig weiß.
Na, ich wollte mal ganz grundsätzlich etwas zu diesem ganzen Prämienwahnsinn sagen. Also ich bin in der Situation, ich bin 65, ich habe in meinem ganzen Leben nie ein Auto gehabt. Und ich bin auch nur einmal mit dem Flugzeug geflogen. Und das geht. Ich habe eine gute Lebensqualität. Ich sehe immer, es werden zum Beispiel 2008 wurden Verschrottungsprämien gezahlt für Autos, die voll funktionsfähig waren und ihre CO2-Belastung schon bei der Entstehung ja alle produziert hatten. Ich fand das total irre. Jetzt wird schon wieder so in der Richtung geredet, ja. Ich möchte mal, dass das Verursacherprinzip angewandt wird. Ich zum Beispiel, ich würde gerne mal die CO2-Zertifikate, die Gutschrift auf meinem Konto haben, für mein vorbildliches Verhalten. Da denkt aber keiner dran in die Richtung. 2000 rum, als diese CO2-Zertifikate eingeführt wurden, war ja zuerst angedacht, dass jeder Bürger sein Kontingent bekommt. Dann bekam aber nur die Industrie die Kontingente und hat sie mir in Rechnung gestellt. Und ich meine, so kann das irgendwie immer nicht funktionieren, dass man immer nur vom einen zum anderen umschaufelt. Wenn einer sich nicht gut verhält und ein bisschen weniger nicht gut verhält, dann kriegt er Geld dafür. Und die anderen, die es die ganze Zeit tun, die gucken immer in die Röhre.
Herr Borcher, danke. Ich glaube, das Argument ist klar geworden. Ich höre mal, ob Herr Ploss, ob Frau Lühmann da darauf antworten mögen, dass eine Subvention von E-Autos mit Blick auf die Lebensweise, die Herr Borchert hier geschildert hat, natürlich höchst ungerecht und unfair ist. Frau Lühmann.
Da gebe ich ihm absolut recht. Und er sprach ja auch die Verschrottungsprämien an. Und wir haben ja wieder Verschrottungsprämien, dass Pkw mit Verbrennungsmotor verschrottet werden und dann kriegt man eine Prämie zum Kauf eines Elektrofahrzeuges. Ich teile, Herr Borchert, Ihre Meinung, das ist ökologisch total der Wahnsinn. Man kann diese Motoren, diese Dieselmotoren übrigens sauberer machen. Es sind gerade diese Techniken, es wurde ja immer bestritten, sind gerade zugelassen worden vom Kraftfahrtbundesamt. Und dann wäre die Gesamtökobilanz wesentlich besser. Ihre Frage nach dem, was habe ich eigentlich davon, wenn ich mich so vorbildlich verhalte, das ist das Modell mit der CO2-Steuer, weil die Idee ja diese ist, die Treibstoffe werden teurer gemacht, Benzin und Diesel. Das Geld wird eingesammelt und wird verteilt auf alle Menschen dieser Republik, Erwachsene, Kinder, alle. Das heißt, in Ihrem Fall, Sie haben keinen Pkw, würden aber trotzdem einen Teil dieser eingenommenen Steuern bekommen. Das wäre zwar nicht wahnsinnig viel, aber zumindest wäre das mal eine Anerkennung Ihrer vorbildlichen Lebensweise.
Das heißt, Frau Lühmann, wenn ich das noch nachfragen darf, E-Plädoyer gilt jetzt, was den sozialen Ausgleich angeht, ja auch ein großes Thema mit Blick auf das Klimapaket. Ihr Plädoyer ist jetzt für so etwas wie eine Kopfpauschale, dass jeder Bürger in diesem Land, jede Bürgerin am Jahresende quasi etwas zurückbekommt oder am Jahresanfang vorausgezahlt.
Richtig, und das wird gespeist aus dieser CO2-Steuer, dass sie definitiv nicht zur Erhöhung des Haushaltes beiträgt, sondern dass das, was eingenommen wird, zu 100% wieder ausgeschüttet wird.
Herr Ploss, warum ist das kein gutes Modell aus Ihrer Sicht?
Ja, das Problem ist, wenn Sie dann mit den Steuereinnahmen rechnen über Jahre und Sie wollen ja eigentlich Anreize setzen, dass die Menschen zum Beispiel dann nicht mehr das Auto verwenden, dann würden aber natürlich auch die Steuereinnahmen mit jedem Jahr sinken, vorausgesetzt, das Verhalten der Menschen ändert sich, denn dann würde natürlich auch weniger Benzin gebraucht werden. Dadurch sinken die Steuereinnahmen des Staates. Deswegen halte ich ein Bepreisungsmodell, dass man sagt, es werden diejenigen belohnt, die grundsätzlich sich klimafreundlich verhalten oder fortbewegen, für viel besser, aber gleichzeitig auch mit Blick auf die Industrie, dass diejenigen Unternehmen belohnt werden, die in klimafreundliche Technologien investieren. Denn dadurch wird durch ein CO2-Bepreisungsmodell wird ja über mittleren oder langfristigen Raum ein Pfad aufgezeigt, dass sich auch Unternehmen und Bürger darauf einstellen können. Das halte ich im Übrigen deswegen auch für wichtig, weil natürlich viele nicht von heute auf morgen komplett ihr Leben oder Verhalten umstellen können, sondern einige machen sich Gedanken und sagen, wie kann ich vielleicht in Zukunft anders diesen oder jenen Weg ableisten oder wie kann ich in der Firma die Produktion umstellen. Und da bietet das Bepreisungsmodell eine langfristige Möglichkeit und zeigt auch einen gewissen Pfad auf, der dann Menschen und Unternehmen mitnimmt. Ich glaube aber grundsätzlich sind wir da zwischen CDU, CSU und SPD gar nicht so weit auseinander und deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir dann am Freitag insgesamt ein gutes Lösungspaket präsentieren.
Und dann wäre
aber
die Rückfrage.
Die Situation ist ja gerade das Gegenteil im Moment. Es ist ja nicht so, dass wir zurzeit klimafreundliches Handeln belohnen, sondern wir fördern ja gerade steuerlich klimaschädliches Verhalten. Diesel wird steuerlich subventioniert, jedes Jahr mit 7 Milliarden Euro. Und da kann man sich zum einen drüber unterhalten, wie gerecht sind Elektroautoprämien im Hinblick auf Menschen, die überhaupt kein Auto brauchen oder sich auch gar keins leisten können. Aber wenn man sich überlegt, wie dieser Plan aussieht, den Herr Scheuer da gerade schnürt, diese Prämien, die Milliarden, die in diese Elektroprämien, in die Elektroautoförderung reingehen, die werden absolut verpuffen und wirkungslos sein, wenn ich gleichzeitig in der gleichen Summe oder sogar noch in einer leicht höheren Summe Diesel steuerlich subventioniere. Das ist total irre. Wir das Steuersystem, Kfz-Steuer, das Dieselprivileg, das Dienstwagenprivileg, das fördert den Kauf und Verkauf von dicken, spritschluckenden SUVs. Und wenn wir da nicht rangehen und das umbauen, dann brauche ich überhaupt keine Elektroautoprämie, sondern wir werden da jahrelang noch weiterlaufen und uns wundern, warum immer noch keine die Zahlen der verkauften Elektroautos nicht nach oben
gehen. Okay, Stefan, ich möchte gleich nochmal zurückkommen auf dieses Argument Herrn Borchert, aber erst nochmal nach Hamburg fragen. Herr Borchert, was die beiden Vertreter von SPD und CDU hier gerade gesagt haben, Frau Lühmann und Herr Ploss, beruhigt Sie das? Macht Sie das zuversichtlich, dass Sie Ihre Prämie bekommen werden, Ihren Nein. Ausgleich bekommen werden?
Tut es nicht. Ich sage Ihnen ganz klipp und klar, ich habe keine Lust, mich jedes Mal erst noch mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen, um das irgendwann mal wiederzukriegen in Kleckerbeträgen. Ich sehe etwas ganz anderes, viel Direkteres, was absolut mit einem Federstrich möglich ist. Ich zahle jeden Monat 54 Euro für mein Rentnerticket hier für den HVV, also den Hamburger Verkehrsverbund, ja. Das hätte ich gerne umsonst. Punkt.
Gute Idee. Das ist genau ein richtiger Ansatz, für den wir
Und darf ich nochmal etwas Zweites sagen? Das ist jetzt ein bisschen weiter im Thema.
Wir haben aber noch einen weiteren Hörer in der Leitung.
Ja, Herr Borchert, es wird immer so viel davon auch gesprochen, dass so ganz viele Arbeitsplätze in der Industrie, in der Zulieferindustrie wegbrechen. Ich sehe noch nirgendwo großartige Anstrengungen. Wenn wir die Elektromobilität haben wollen, dann müssen wir überall 10.000 Volt Hochspannungskabel in den Gehwegen verlegen, überall Transformatoren zusätzlich aufstellen, zusätzliche Windräder oder sonst was aufstellen, eine riesen Infrastruktur schaffen, die Wahnsinnspotenzial an Arbeitsplätzen hat. Das muss aber der Staat machen. Mit Private-Public-Partnership wird das nichts.
Okay, auch das haben wir noch registriert. Herr Borchert, danke Ihnen für Ihren Anruf heute Vormittag. Ich gehe mal rüber zu Herrn Fuchs, der uns aus Neustadt an der Weinstraße heute Morgen erreicht. Schönen guten Tag, Herr Fuchs.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Was wollen Sie beisteuern?
Ja, wir sitzen in Neustadt und haben eben zwei Elektrofahrzeuge, jetzt schon seit 2 Jahren. Ich fahre einen Nissan Leaf, meine Frau fährt den Zoe und wir sind sehr zufrieden mit den Fahrzeugen. Im Nahverkehr ist es auch wahnsinnig gut, weil wir kommen wunderbar zu unserem Arbeitsplatz und auch zu den Einkaufszentren oder zu den Einkaufsgelegenheiten und können auch unser Kind bedienen, wenn wir zum Beispiel zum Sport fahren oder in den Kindergarten fahren. Problem dabei ist aber, sobald wir aus dem Nahbereich rausgehen, in den Fernbereich, in den Mittelstreckenbereich reingehen, haben wir ein großes Problem. Es wird seit Jahren versprochen, dass Infrastruktur ausgebaut wird. Stattdessen wird diskutiert, dass jetzt wieder Diesel wieder gefördert werden soll und wieder Verbrenner gefördert werden sollen. Ich persönlich sehe ein großes Problem darin, dass man sich darauf verlässt oder darauf konzentriert, was zu machen, nachhaltig zu leben und dann vom Staat ein bisschen alleingelassen wird bei dieser Entwicklung. Dazu kommt, dass ich vorhin schon mitbekommen habe, dass gesagt worden ist, von wegen Infrastruktur und es fehlt Energie. Ja, das ist ein Fakt, aber ein Fakt ist auch, dass der Staat zum Beispiel keinerlei Förderung mehr für Solaranlagen vorsieht und dass die Pauschale, die man bekommt, die Entschädigungspauschale für Solaranlagen minimal ist. Wir produzieren 8 Kilowatt Peak und damit können wir unsere Fahrzeuge bedienen. Was wir mehr produzieren, speisen wir ein und das ist ein kleckerer Betrag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Staat lässt uns da auch ein bisschen alleine in der Situation. Und wenn wir das weiterdenken würden, dass zum Beispiel alle Haushalte, die ein Dach besitzen, gefördert werden bei der Anschaffung von Solaranlagen, wäre die Frage nach Elektromobilität eigentlich keine große Frage mehr.
Herr Fuchs,
zumal die Mobilität generell ändern muss, finde ich.
Ja, wunderbar. Danke für Ihren Anruf, für Ihre Anregung. Nehmen wir gerne auf. Ich reiche das mal weiter an Frau Lühmann und Herrn Ploss. Die These, der Staat lässt also die sich vorbildlich verhalten, wie Herr Fuchs, und schon lange auf E-Mobilität setzen, lässt die im Stich, was die Infrastruktur angeht. Frau Lühmann, wird sich das jetzt sehr schnell, sehr stark ändern?
Also es hat sich schon geändert mit unserem Koalitionsvertrag. Noch kurz zu Herrn Borchert. Er muss diese Rückzahlung nicht beantragen und wir fordern ein 365-Euro-Ticket. Dann würde er pro Tag 1 Euro bezahlen und kann deutschlandweit fahren. Zu Herrn Fuchs. Ja, Ihr Problem mit den Solaranlagen auf den Dächern ist absolut richtig. Wir haben einen Deckel eingeführt und wir diskutieren auch, ob wir den Deckel aufheben und wie wir ihn aufheben. Natürlich muss diese Förderung auch irgendwie bezahlt werden und im Moment wird sie von den anderen Stromkunden bezahlt und den Deckel haben wir gemacht, um die Strompreise akzeptabel zu lassen. Aber Sie haben recht, wenn wir diese Veränderung wollen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir die Förderung und den Deckel zukünftig gestalten. Da sind wir dabei. Zu der Frage Infrastruktur. Wir werden bis 2024 15.000 Ladestationen selber bauen als Staat, natürlich vornehmlich an den Autobahnen. Davon werden 5.000 Schnellladestellen sein und wir fördern die private Anschaffung, also privat heißt nicht nur Sie persönlich, sondern auch eine Firma oder sowas, die sich eine Stromtankstelle für Ihr Auto einbaut. Die neue Förderperiode hat gerade begonnen im August, man kann jetzt Anträge wieder stellen für die 5. Förderperiode. Und wir werden das Mietrecht ändern, denn das kommt ja noch dazu. Herr Fuchs, ich gehe davon aus, dass Sie ein eigenes Haus besitzen. Aber es gibt auch viele Menschen in Städten, die in einer Mietwohnung leben, die auch gerne ein Elektrofahrzeug hätten und die würden gerne eine geförderte Tankstelle bauen. Und das Mietrecht und das Eigentumsrecht steht dem entgegen. Da sind wir auch kurz davor, das so zu ändern, dass dann auch diese Menschen sich an den Förderungen beteiligen können und sich eine Tankstelle bauen können.
Dann würde ich das gerne mal, noch Martin Kors dazu holen in diese Debatte um die Infrastruktur und um die Ladestationen. Herr Kors, freuen Sie sich darüber, dass die Politik jetzt viele Ladestationen baut und dass damit die Automobilindustrie fein raus ist?
Naja, fein raus. Jeder hat seine Verantwortung und das ist, glaube ich, eben aus der Diskussion auch sehr gut hervorgehoben worden. Es ist eben ein Mix unterschiedlicher Verantwortung. Es muss die Infrastruktur geschaffen werden, damit diese Elektrofahrzeuge, die wir wollen, die auch auf der IAA zu sehen sind, damit die in den Markt kommen.
Und wie viel bauen Sie da, wie viele Ladestationen? Das war meine Frage, nicht? Wie viel brauchen wir?
Naja, die Automobilindustrie ist ja per se erstmal nicht derjenige, der die Tankstellen beispielsweise heute baut. Und genauso ist es auch für die Elektromobilität. Es ist ja nicht die primäre Aufgabe der Automobilindustrie, dafür die Infrastruktur zu schaffen, sondern das müssen auch andere machen. Nichtsdestotrotz haben wir ja Ladeschnellinfrastruktur auch aufgebaut in einem Konsortium, wo unterschiedliche Unternehmen daran beteiligt sind, um eben Geschwindigkeit zu erzeugen. Also wir unterstützen das, aber unsere primäre Aufgabe als Automobilindustrie ist eben, die Technik zur Verfügung zu stellen. Und lassen Sie mich das bitte noch mal einmal kurz erläutern. Das ist eben vorhin gut dargestellt worden. Der CO2-Ausstoß, es ist ja nicht das Fingerpointing auf einen Akteur, wo man sagen kann, er muss tun, sondern es muss uns klar sein, dass das, was die Kanzlerin gesagt hat, dass es kein Pillepalle ist, dass es ein gemeinsamer Wandel ist. Und der CO2-Ausstoß entsteht eben daraus, aus der Technik, die wir liefern müssen als Automobilindustrie, entsteht aus dem Energieträger, habe ich fossile Kraftstoffe oder habe ich erneuerbare Energie? Und das ist ja das, was Frau Lühmann auch eben sagen wollte. Wenn ich erneuerbare Energie beispielsweise habe, ist der Verbrenner auch kein Problem. Also sprich, es ist die Technologie, es ist der Energieträger und der Kunde muss ins Boot geholt werden. Es ist das Fahrverhalten. Wie bewege ich mich eigentlich? Steige ich auch um auf andere alternative Mobilitätsträger und auch die Fahrleistung. Die Fahrleistung beispielsweise ist in Deutschland seit 1990 um 80% gestiegen. Durch die Wiedervereinigung, durch die Integration Osteuropas und dadurch entsprechender Verkehr in Deutschland. Das heißt, es ist eine Summe aus verschiedenen Parametern, die insgesamt den CO2-Ausstoß beeinflussen. Und dazu gehört natürlich auch die Infrastruktur. Sowohl die aktuelle Infrastruktur im Sinne von, wenn Fahrzeuge im Stau stehen. Ich stehe auch nicht gerne im Stau, sondern ich möchte fließenden Verkehr. Und darüber hinaus natürlich die Infrastruktur für künftige Technologien, für alternative Antriebe, aber auch für digitale Möglichkeiten, dass Fahrzeuge mit der Infrastruktur kommunizieren können. Warum steht ein Fahrzeug an einer roten Ampel, wenn überhaupt kein Gegenverkehr kommt? Dann kann der Verkehr auch verflüssigt werden oder dass die Fahrzeuge untereinander kommunizieren.
Die Autoindustrie hat da eine besondere Verantwortung. Klar, da spielen viele Faktoren rein, aber die Autoindustrie hat eine besondere Verantwortung. Wenn Sie den Menschen, die nur die Autos bereitstellen, die sie gerade tun, wenn die im Schnitt auf der Straße 40% mehr verbrauchen als das, was von den Herstellern angegeben wird, was auf den Prüfständen da ist, dann sind es CO2-Emissionen, das hört sich immer am Anfang vielleicht ein bisschen klein, aber wenn die in der Summe gigantisch sind, für die die Autoindustrie verantwortlich ist. Wir haben das ausgerechnet. Die deutschen Automobilhersteller mit den Fahrzeugen, die VW, die VW-Gruppe, BMW und Daimler im vergangenen Jahr weltweit auf die Straße geschickt hat, die werden über ihre Lebenszeit einen CO2-Fußabdruck hinterlassen, der ist größer als die Jahresemissionen, die Deutschland in allen Bereichen im vergangenen Jahr emittiert hat. Und das ist das Problem, dass sie da in dem Bereich ihre Verantwortung nur nicht erkannt haben. Sie präsentieren ein paar Sachen, da sind einzelne Modelle auf der IAA, die habe ich gesehen, das sind sinnvolle Autos, die auch in diese kleine, leichte Elektroautos in diese Kategorie reinfallen, die wir brauchen in der Zukunft. Wenn man die geteilt einsetzt, dann ist das ein Baustein. Aber das, der ganz große Teil, der da steht, sind diese riesen spritschluckenden SUVs. Ein BMW X7, 2,5 Tonnen Stahl, ein riesiges Ding, das da steht, das literweise irgendwie Sprit in sich rein.
Aber deswegen muss man doch dann dahin kommen, insgesamt den gesamten Pkw-Lkw-Bereich klimaneutral hinzubekommen. Und da kommen wir ja zu dem, was wir auch vorhin festgestellt haben, dass wir sagen, wir brauchen einerseits die batteriegetriebenen Elektroautos, aber wir können natürlich auch den Sprit selbst klimaneutral machen. Und da kommen dann die synthetischen Kraftstoffe ins Spiel.
Ja, aber wir brauchen so viele Windräder und so viele Solaranlagen. Das ist ja nicht so, es wird immer so geredet, als ob erneuerbare Energie dann plötzlich kostenlos vom Himmel fällt.
Aber deswegen müssen wir doch mit Ländern kooperieren, die viel Sonne und Wind haben. Das ist ja auch eine große Chance.
Wir brauchen aber auch Strom.
Herr Stefan, bitte. Wir hatten diesen Punkt, glaube ich, schon mal in der Diskussion. Was wir noch nicht hatten, war ein weiterer Anrufer, Herr Keller, nämlich, der uns auch aus Hamburg anruft. Morgen, Herr Keller.
Moin, moin.
Welchen Aspekt finden Sie besonders wichtig?
Also ich halte die Fokussierung auf die Entwicklung von batteriebetriebenen Autos für grundsätzlich verkehrt. Denn wir müssen uns die Umweltbilanz der Batterieherstellung ansehen. Die Rohstoffe, die für diese Batterien benötigt werden, die kommen aus der dritten Welt, die kommen aus Afrika, die kommen aus Südamerika, die kommen aus Asien, die werden zum großen Teil, da gibt es ausführliche Berichte über Bergbauunternehmen im Kongo, wo Lithium und Vanadium und Chrom und Kobalt und alles Mögliche hergestellt wird durch Kindersklavenarbeit. Dort wird die Umwelt vernichtet, damit wir hier bei uns mit batteriebetriebenen Fahrzeugen fahren können. Wir haben diese Rohstoffe nicht. Die Grundlage sind, diese riesigen Batteriezellen herzustellen. Und wenn Sie nur davon ausgehen, dass ein Pkw dann mit 500 bis 1500 Kilogramm Batterie bestückt wird, bleibt zum Schluss die Frage, was passiert nachher mit den Batterien? Wenn die Dinger abgebrannt sind, wenn die verbraucht sind, wenn sie nicht mehr die nötige Ladekapazität haben, dann haben wir auf einmal Millionen Tonnen von Altbatterien. Nun wird großzügig gesagt, die können wir noch als mobilen Speicher einsetzen.
Herr Keller, wir haben noch 3 Minuten bis zu den Nachrichten. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Vielleicht geben wir Gelegenheit, unseren Gästen darauf zu antworten. Martin Kors, wie umgehen mit all den Problemen, die sich rund um Rohstoffe, Ausbeutung, all das, was genannt wurde, was damit zusammenhängt?
Ich gebe dem Gesagten völlig recht. Deswegen fokussieren wir uns ja auch und sagen, wir brauchen eine Technologieneutralität. Wir dürfen uns nicht heute auf eine einzige Technologie festlegen, sondern wir müssen die Bandbreite unterschiedlicher Technologien, wofür wir verantwortlich sind als Automobilindustrie, wir müssen diese Bandbreite aufrechterhalten. Und dazu gehört neben der batteriegetriebenen Elektromobilität genauso die synthetischen Kraftstoffe, genauso die Brennstoffzelle. Und wir dürfen nichts von der Agenda nehmen, nichts quasi Augen verlieren. Und es stimmt, die batteriegetriebene Elektromobilität, wir müssen Sorge dafür tragen, dass wir eine Nachhaltigkeit in der Lieferkette haben, dass eben die Batterien auch so hergestellt werden und auch so entsorgt werden, dass sie keinen Footprint entsprechend hinterlassen.
Das ist genau der entscheidende Punkt, nämlich so, dass die Batterie.
Ich höre im Hintergrund, Frau Liemann, sie ist die Schwächste, weil sie hat telefonisch zugeschaltet, dann darf sie
erst. Herr Kors, wie weit sind Sie mit der Entwicklung der Natriumbatterie, die ohne Lithium und Kobalt auskommt? Ich höre, dass Sie auf die Feststoffbatterie setzen, die braucht aber sowohl Lithium als auch Kobalt.
Wir versuchen, alle Technologien im Blick zu halten. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann sie kommt, aber wir werden versuchen, alle Technologien im Blick zu behalten.
Herr Keller wäre ja beruhigt, wenn wir kein Lithium und Kobalt mehr brauchen.
Herr Ploss, 1 Minute noch ganz kurz. Sie hatten sich auch zu Wort gemeldet.
Also ganz wichtig ist, dass wir deswegen auch dahin kommen, ein Recyclingverfahren zu implementieren, dass ein großer Teil der Rohstoffe wiederverwertet wird und wir da eine Kreislaufwirtschaft errichten. Und ansonsten wird es enorm wichtig sein, eine Wasserstoffindustrie in Deutschland aufzubauen, damit verknüpft zwischen Verkehrssektor und Energiesektor, weil dann eben der Wind zum Beispiel von den norddeutschen Küsten zum Antrieb für die Pkw, aber natürlich auch für Flugzeuge, Schiffe oder Lkw werden kann. Und das muss unser Ziel sein. Und da wollen wir jetzt in den nächsten Monaten auch die Rahmenbedingungen politisch anpassen, nämlich dass man zum Beispiel sagt, die regenerativen Kraftstoffe, die können angerechnet werden auf europäischer Ebene, aber auch zum Beispiel, dass grüne Wasserstoffproduktion von der EEG-Umlage befreit wird oder auch zum Beispiel eine Senkung der Energiesteuer für regenerative Kraftstoffe. Das wird ganz wichtig sein, damit wir diesen technologieoffenen Ansatz auch wirklich umsetzen können.
Alles auf Grün schaffen Autobauer und Politik die Verkehrswende. Wir werden nach den Nachrichten noch weiter darüber diskutieren mit Christoph Ploss, wie eben gehört, dem CDU-Bundestagsabgeordneten, mit Kirsten Lühmann, der verkehrspolitischen Sprecherin der SPD, mit Martin Kors vom Verband der deutschen Automobilindustrie und Benjamin Stephan von Greenpeace. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Alles auf Grün schaffen, Autobauer und Politik, die Verkehrswende. Noch bis 11.30 Uhr unser Thema hier in dieser Ausgabe von Kontrovers. Und wir haben einen weiteren Hörer, der sich beteiligen will an dieser Sendung. Guten Tag, Herr Stoltenberg nach Bremen.
Ja, schönen guten Tag. Zwei Gedanken. Der ÖPNV soll den Berufsverkehr erledigen. Das Problem ist, die Leute fahren vom Wohngebiet ins Industriegebiet morgens und abends zurück. Das heißt aber, dass der Bus morgens mit vielen Leuten nach und nach gefüllt hinfährt, also im Schnitt halb belegt, und leer zurückfahren muss, um die nächste Runde zu holen. Das führt zu einer Auslastung von im Schnitt 25% im Hauptbusverkehr. Weil es fährt morgens keiner von der Schule nach Hause und es fährt abends keiner von zu Hause in die Schule oder in den Betrieb.
Nun arbeiten ja nicht alle deshalb Menschen im Industriegebiet, Herr Stoltenberg, wenn ich das nur gerade
einwende. Dann die Arbeitsplätze tauschen. Das Problem ist, der ÖPNV hat eine Auslastung von unter 20%. Das ist genauso viel wie eine Nase im Auto. 3,3 Liter ist der durchschnittliche Verbrauch des ÖPNVs pro Person auf 100 Kilometer. Angegeben von Hamburger Hochbahn AG, von Berliner Verkehrsbetrieben, von DB Regio und so weiter. Also ist kein Wert, der irgendwo nur von einer Geschichte gemacht wird. Das ist eines der Probleme des ÖPNV und es liegt an dem Bedarf der Menschen an Mobilität, dass es nicht wesentlich höher werden kann. Wenn die Leute lange durch die Gegend fahren, dann werden sie entweder ihren Arbeitsplatz oder ihre Wohnung tauschen. Einfach so, weil das vernünftig ist einfach. Die haben keine Lust, stundenlang im Auto durch die Gegend zu fahren oder auch keine Lust, stundenlang im Bus durch die Gegend zu fahren.
Herr Stoltenberg, danke.
Da ist ein Problem.
Ja. Wollten Sie noch ein zweites?
Das Problem ist eigentlich eher in Richtung Lösung gedacht. Mhm. Ganz andere Baustelle. Wir haben ganz viele Autos, die alle ab 50 Kilometer pro Stunde im fünften Gang fahren können. Da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn wir unten drunter elektrisch fahren würden mit kleiner Batterie. Das ließe sich sogar im Ersatzteilhandel durch einen Getriebeaustausch regeln. Auto, also Getriebe raus, Elektromotor rein, Batterie dazu und elektrisch fahren mit den alten Autos. Das ließe sich sehr, sehr schnell machen. Dagegen spricht aber leider die Rechtslage für die Automobilindustrie.
Okay, Herr Stoltenberg, ich würde mal vorschlagen, wir greifen zunächst mal Ihren ersten Punkt auf, weil das ja auch viel diskutiert wird. Wie müssen wir den öffentlichen Personennahverkehr stärken? Wie müssen wir ihn verändern, damit das sozusagen Hand in Hand geht mit der Klimawende? Ich will mal sehen, Frau Lühmann, haben Sie zu den Einwänden und zu dem Problemaufriss von Herrn Stoltenberg, haben Sie dazu Gedanken?
Also ich kenne die Zahlen nicht, die habe ich nicht gehört. Ich bin ja nun in Berlin sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Aber wenn ich den ÖPNV nutze, dann ist der immer voll. Ich kann es mir aber für den ländlichen Bereich, ich wohne ja im ländlichen Bereich, vorstellen. Aber das ist so. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von meinem Heimatort. Morgens wollen sehr viele Menschen zum Zug, um mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Die fahren alle relativ zur gleichen Zeit, also maximal eine Stunde Unterschied. Wenn die aber abends nach Hause kommen, dann kommen die sehr gestaffelt. Das heißt, morgens reichen zwei Busse hin, aber nachmittags muss ich vier Busse zurückhaben. Das ist unwirtschaftlich und diese vier Busse zurück sind natürlich relativ leer. Aber nach allen Berechnungen, die ich kenne, lohnt es sich immer noch, als wenn diese 160 Menschen jeden Morgen selber den Pkw nehmen würden, um zum Bahnhof zu fahren und abends wieder zurückzufahren. Ja, das ist ein Problem. Ich denke aber, dass es in Großstädten weniger gravierend ist und auf dem Lande immer noch günstiger ist, als wenn jeder seinen eigenen Pkw nimmt.
Nur, dass wir da viel hören, dass die Verbindungen da so schlecht sind, dass es den Leuten eigentlich gar keine Alternative lässt, als auf das Auto, als auf Individualmobilität zu setzen. Christoph Ploss, was muss passieren, damit die Angebote gerade in den ländlichen Gebieten so viel besser werden, dass die Leute einverstanden sind und dass sie das nutzen wollen und dass es Sinn macht für sie, das zu nutzen, mit allem, was mit dem Leben dort zusammenhängt?
In der Tat haben wir zwei große Ebenen in Deutschland. Einmal die Großstädte, wo wir eher mehr öffentlichen Nahverkehr bräuchten und auch massiv in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren müssen. Deswegen haben wir ja auch mit der Großen Koalition jetzt die Mittel für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland verdreifacht, beziehungsweise werden die mit dem nächsten Bundeshaushalt verdreifachen. Dadurch können neue U- und S-Bahnen in Berlin, in Hamburg, in München, Frankfurt gebaut werden. Denn ich selber nutze als Hamburger auch fast jeden Tag den öffentlichen Nahverkehr. Und manchmal kommt man gar nicht mehr in die Busse rein und die U- und S-Bahn sind gerade in der Rush-Hour teilweise übervoll. Da müssen wir deswegen ran. Und wenn Sie den ländlichen Bereich ansprechen, dann haben Sie da völlig recht, dass es wirtschaftlich in einigen Gemeinden und Dörfern nie der Fall sein wird, dass wir dort U- oder S-Bahn-Stationen bauen können oder auch regelmäßig Busse fahren lassen können. Da ist es sogar sinnvoller in den kleinen Dörfern und Gemeinden, wenn man da tatsächlich dann aufs Auto setzt. Und deswegen wäre es auch so falsch, das Auto insgesamt zu verteufeln. Das wird gerade im ländlichen Raum eine große Rolle in der zukünftigen Mobilität spielen. Und deswegen ist ja die große Herausforderung, wirklich da auch Klimaneutralität zu erreichen im Automobilbereich. Das heißt, die synthetischen Kraftstoffe, Wasserstoff und E-Autos. Und dann haben wir nämlich insgesamt die Lage in den Großstädten, dass wir mit im Idealfall weniger Fahrzeugen mehr Mobilität erreichen können und gleichzeitig aber auch im ländlichen Bereich der Verkehr immer klimaneutraler werden wird.
Benjamin Stephan, ich würde gerne Ihre Einschätzung zu diesem Thema haben, weil ich doch auch den Eindruck habe, dass Sie als Vertreter von Greenpeace doch eher immer die großen Städte im Blick haben und nicht so sehr die Menschen, die in dörflichen Strukturen leben und die eben angewiesen sind auf ihr Auto, weil es keine Infrastruktur gibt. Welche Art von Infrastruktur stellen Sie sich vor? Oder wie Herr Ploss gerade gesagt hat, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es wirtschaftlich sein könnte, alle diese Gebiete mit einem ausgiebigen Angebot vom ÖPNV anzubinden.
Also wir nehmen auch den ländlichen Raum mit in den Blick. Wir haben ein Mobilitätsszenario entwickelt, zusammen mit dem Wuppertal-Institut vor 2 Jahren, wo das sehr ausdifferenziert ist, was kann man in Städten machen und was kann man auf dem Land machen und wie muss das da aussehen. Ich bin selber auf dem Land aufgewachsen da zur Schule gegangen, musste jeden Morgen mit dem Zug fahren oder mit Bussen fahren. Ich kenne das ganze Problem, aber man kann da auch den öffentlichen Nahverkehr noch ausbauen und anders gestalten. Und klar ist es nicht wirtschaftlich, einen großen Linienbus dann da durch die Gegend fahren zu lassen, wenn da nur 2, 3 Leute drin sitzen. Aber ich gebe Ihnen das Beispiel von dem Dorf oder dieser Gruppe von Dörfern, wo ich aufgewachsen bin im Norden von Baden-Württemberg. Da hat man irgendwann festgestellt, okay, es leben verschiedene ältere Menschen. Es gibt weniger Bäcker in den einzelnen Dörfern und es gibt Menschen, auch ältere Menschen, die keinen Führerschein haben. Und denen wollte man ermöglichen, dass sie zum Arzt kommen, dass sie zu ihrem Bäcker kommen und da einkaufen können. Und da hat die Gemeinde einen Kleinbus angeschafft. Das funktioniert über, ich kann da anrufen, ich kann mir den quasi den Bus buchen, so ein bisschen wie ein Sammeltaxi. Und das ist da eine sinnvolle Ergänzung für öffentlichen Nahverkehr. Das ist nicht die ausgelastete Buslinie, die man hier in Berlin kennt, aber das ist ein wichtiger Baustein und davon muss es mehr geben. Und wir haben jetzt auch mehr Möglichkeiten über Apps und Sachen, das dann schnell zu planen und auch zu koordinieren. Aber es geht im Kern erstmal, es müssen politisch Verantwortliche das erkennen und da dann entscheiden, okay, wir wollen da rein investieren, wir wollen den Menschen da eine Alternative bieten.
Wir schaffen gerade den Rechtsrahmen dafür, damit das überhaupt rechtlich besser möglich wird. Genau aus diesem Grund.
Ich würde Herrn Stephan auch recht geben. Das ist ja ein Punkt, wo dann Greenpeace und auch die deutsche Automobilindustrie gleicher Meinung sind. Natürlich kann man auch mit Technologie im ländlichen Raum neue Mobilitätsideen und neue Mobilitätskonzepte schaffen.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Es muss nur, ja, das von eben genannte Sammeltaxi beispielsweise, es muss nur einfach für die Menschen sein. Es darf nicht kompliziert sein. Wenn es kompliziert ist, wird jeder immer auf sein eigenes Auto zurückgreifen. Wenn wir aber wollen, dass eben nicht das einzelne Auto nur mit einer Person durch die Gegend fährt, sondern dass da mehrere Personen auch drin sind, was ja auch Sinn macht, dann muss ich eben eine einfache Möglichkeit finden, sei es über die Digitalisierung bei jungen Menschen, dass die über eine App versuchen, sich die entsprechende Mobilität zu bestellen, oder eben für ältere Menschen, die vielleicht dieser Technologie nicht so zugewandt sind, per Telefon oder sonst wie.
Ich möchte noch
vor dem Hintergrund, es gibt auch Möglichkeiten auf dem Lande.
Frau Lühmann, ich hätte noch eine Rückfrage eines Hörers an Sie. Da geht es um das 365-Euro-Ticket und er hat uns eine Mail geschickt mit der Frage, habe ich da eben richtig gehört? Frau Lühmann hat gesagt, mit dem 365-Euro-Ticket könnte ich bundesweit fahren?
Im Nahverkehr, ja. Wir wollten das sukzessive, also Stück für Stück einführen. Es gibt diese 365-Euro-Tickets zum Beispiel als Hessenticket, als Jobticket. Es gibt es in anderen Bereichen für Schüler, für Auszubildende und dergleichen. Und unsere Idee ist, dass das möglich sein muss, dass ich für 1 Euro pro Tag mobil im Nahverkehr sein kann.
Ich möchte nochmal gegen Ende unserer Sendung, wir haben noch 15 Minuten, etwas nochmal wieder grundsätzlicher werden. Und zwar mit Hilfe einer Mail von Alejandro Contardo, der uns schreibt und die Frage stellt, was ist die Antwort der Industrie auf 44 Millionen Autos in Deutschland, Verzeihung. Die Antwort sei mehr Autos und das kann nicht die Lösung sein, selbst wenn die neuen Autos elektrisch fahren und denn trotzdem bleiben die Probleme wie Platzverlust, Lärm, Verkehrstote und Ressourcenverbrauch. Und Angelika Treuchel schreibt uns heute Morgen ihren Vorschlag für eine Lösung. Innenstädte, kein Individual-Privatverkehr für alle Kfz. Innerorts 30 km/h, außerhalb 80 km/h die Stunde und Autobahnen maximal 130. Das schont das Klima und erhöht die Sicherheit auf den Straßen. Frage an Herrn Ploss, Frage an Frau Lühmann. Was halten Sie von solchen Ideen oder der Frage, dass wir auch weiter über das Auto hinausdenken müssen, wenn wir beispielsweise an Städten denken und dass sie im Grunde nur noch zugeparkt und die Leute im Stau stehen?
Ja. Also ich bin persönlich ein sehr großer Freund davon, das eher über Anreize als über Verbote zu regeln. Das heißt, den öffentlichen Nahverkehr immer weiter auszubauen. Ich habe mich auch selber dafür ausgesprochen, dass wir im öffentlichen Nahverkehr ein Euro-Ticket haben, wobei damit verbunden immer sein muss, dass wir gut funktionierende U- und S-Bahnen haben und Busse, die fahren, denn nur dann werden die Menschen umsteigen. Und gleichzeitig wir auch den Fahrradverkehr fördern und die Infrastruktur ausbauen. Trotzdem wird es auch in den Großstädten, gerade an den Randgebieten, immer Menschen geben, die weiterhin aufs Auto angewiesen sind. Ich nenne mal ein Beispiel, hatte vor einigen Tagen bei mir im Wahlkreis ein Gespräch mit einer Krankenschwester, die morgens um 5 Uhr zur Arbeit muss. Da fahren noch gar keine U- und S-Bahn. Die Busse fahren, wenn überhaupt, im 1- oder 2-Stunden-Takt. Und solche Menschen sind natürlich auch in Zukunft aufs Auto angewiesen oder Familien, die irgendwas transportieren müssen oder viele unterschiedliche Termine im kurzen Zeitrahmen haben oder auch Handwerker. Und deswegen mein Plädoyer, wir müssen mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen erreichen, gerade in der Großstadt, aber das vor allem auch über Anreize einleiten. Ich selber habe zum Beispiel noch nie ein Auto in meinem Leben besessen, komme gut mit dem Fahrrad, mit U- und S-Bahn hier in Hamburg voran. Und wenn das weiter ausgebaut wird, dann wird es auch noch mehr Menschen so gehen. Und das muss unser Ansatz sein. Das wird nämlich auch den unterschiedlichen Lebensmodellen, die wir im Land haben, dann viel besser gerecht.
Frau Lühmann, einverstanden, mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen, keine Verbote, aber Anreize?
Nein. Also ich bin von Haus aus Polizeibeamtin. Insofern ist Ihnen klar, worauf ich jetzt antworten werde. Ich habe eine sehr große Sympathie für Geschwindigkeitsreduzierung, weil sie deutlich die Sicherheit auf unseren Straßen erhöht. Auch nachweislich. Ich muss nur einen Tropfen Wasser in den Wein kippen. 30 km/h versenkt nicht den CO2-Ausstoß, sondern erhöht ihn. Das gibt Untersuchungen, die das festgestellt haben. Es ist dann sicherer in unseren Städten. Es ist auch weniger laut, aber leider nicht weniger CO2. Was die Landstraße angeht, würde 80 deutlich die Sicherheit erhöhen und auch den CO2-Ausstoß. Es wird etwas schwierig, aber die 130 auf Autobahnen, warum wir die in Deutschland noch nicht haben, erschließt sich mir wirklich nicht. Es könnten 30 bis 70 Menschen mehr überleben Und wir hätten mindestens 1 Million, ich kenne auch Untersuchungen mit 3 Millionen Tonnen CO2 im Jahr weniger, ohne dass wir einen Cent investieren. Im Gegenteil, die Leute sparen, weil sie weniger Sprit brauchen. Also das ist eine Sache, die ich absolut favorisiere, dass wir das machen. Ein totales Verbot für Innenstädte halte ich schwierig, denn ich sehe nicht ein, warum ein Elektrofahrzeug nicht in die Innenstadt fahren darf.
Aber nochmal zum Tempolimit, Christoph Ploss, machen Sie das jetzt zusammen mit der SPD?
Nein, davon gehe ich nicht aus, denn ein einheitliches Tempolimit überall ist aus meiner Sicht in Zeiten der Digitalisierung überhaupt nicht sinnvoll, sondern es wäre viel sinnvoller, die Geschwindigkeit an die Begebenheiten vor Ort anzupassen. Das heißt, wenn es zum Beispiel regnet oder schneit, also die Fahrbahn rutschig ist, dann kann man sogar die Geschwindigkeit noch weiter absenken. Wenn man aber zum Beispiel an einem Sonntagvormittag, die Sonne scheint, freie Fahrt hat, es gibt keinen Gegenverkehr oder auf Autobahnen kaum andere Autos, dann muss ich nicht künstlich die Geschwindigkeit drosseln. Und deswegen werbe ich auch dafür, dass wir sagen, lasst uns das immer so anpassen, wie es gerade sinnvoll ist und nicht einheitlich von oben herab, ob Sonne ist, ob Wind ist, ob es regnet oder schneit.
Und dann auch im Zweifel zu Lasten von Umwelt und zu Lasten der
Sicherheit. Ja, es zeigen ja alle Untersuchungen, dass ein Tempolimit so gut wie keine Auswirkungen auf den Klimaschutz hat. Wir reden hier über 0,2 irgendwas Prozent CO2-Reduktion. Wir reden über 0,2% CO2-Reduktion und in vielen Ländern, in denen es ein einheitliches Tempolimit gibt, gibt es sogar mehr Verkehrstote als in Deutschland. Da sind wir aufgrund der sicheren und gut ausgebauten deutschen Autobahnen im positiven Sinne sehr weit vorne in Deutschland. Und deswegen hat ein Tempolimit auch gar nichts unbedingt mit der Verkehrssicherheit zu tun. Das zeigen alle Statistiken und Untersuchungen. Da rate ich Ihnen einfach nur mal ins Ausland zu schauen. Denn in unseren europäischen Nachbarländern, da gibt es mehr Verkehrstote pro Kilometer als auf den deutschen Autobahnen. Und deswegen ist das eine reine Symbolpolitik. Wenn wir Klimaschutz wirklich als Thema angehen wollen, dann müssen wir an die anderen Maßnahmen ran, wie eben an den öffentlichen Nahverkehr.
Muss ich jetzt entschieden widersprechen, leider.
Also ich auch.
Dann beide nacheinander. Erst Benjamin Stefan.
Die Zahlen, die ich kenne, wir sind zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe, mit dem Verkehrsclub Deutschlands in einer Koalition, wo wir ein allgemeines Tempolimit fordern. 120 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße und 30 in den Städten. Und es ist klar, dass durch so eine Maßnahme würden wir mehr CO2 einsparen, als wenn wir in ganz Deutschland innerdeutsche Flüge jetzt verbieten würden. So, das ist einfach, weil wir in diesem Land viele Millionen Autos auf der Straße haben, ist das ein so. Es ist noch nicht der letzte Schritt, weil wir brauchen noch viel mehr, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns einfach, wie das Frau Lühmann auch schon gesagt hat, da in den Schoß fallen würde. Und auch dieses Argument, naja, wenn die Straße frei ist, dann kann ich ja fahren, das kann ich nicht nachvollziehen. Dieses Dorf, was ich Ihnen erzählt habe, wo ich aufgewachsen bin, liegt an der A81. Das ist eine Autobahn, für die, die sie nicht kennen, die führt von Stuttgart über Heilbronn nach Würzburg. Die Autobahn ist eigentlich immer frei. So, und da fahren Menschen, die in Stuttgart, weiß ich nicht, ob sie sich da ihre Autos gekauft haben, gerne diese Strecke da hoch und treten dann einmal so richtig aufs Gas. Und in unserem Dorf ist das Abschleppunternehmen, das für den Autobahnabschnitt verantwortlich ist. Und da stapeln sich die Autos, die da regelmäßig irgendwo in die Leitplanke reinknallen. Da kann man von Glück sagen, wenn dann nur das eine Auto selber dran beteiligt ist und dann die Menschen, die da gefahren sind, ihr eigenes Leben riskiert haben. Aber sobald da jemand auftaucht, noch jemand anders involviert ist, das ist unverantwortlich und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe in anderen Ländern in Europa gelebt, da gibt's, das ist, alle schütteln den Kopf, wenn sie nach Deutschland gucken, weil wir immer noch daran festhalten, dass hier jeder meint, er kann mit Vollgas über die Autobahn ballern und sich und andere gefährden und das Klima auch noch dabei zerstören.
Okay, Kirsten Lühmann noch kurz und dann wollen wir noch einen anderen Aspekt.
Wir müssen im Verkehrsbereich pro Jahr 10 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wenn uns, und das ist die niedrigste Untersuchung, die ich kenne, wenn uns 130 auf Autobahnen 1 Million Tonnen bringt, dann sind das 10% unserer Gesamteinsparung, die wir leisten müssen, und zwar zum Nulltarif. Und das Zweite ist, ja, im Ausland gibt es mehr Unfälle trotz Tempolimit. Das hat viele Gründe. Und das könnte ich Ihnen als Polizeibeamter, das können wir am Rande des nächsten Ausschusses mal diskutieren. Aber Fakt ist, bei den hohen Geschwindigkeiten, wenn es einen Unfall gibt, haben wir exorbitant viele Tote. Und die Untersuchungen sagen uns, wenn wir die Geschwindigkeit senken, dann werden jedes Jahr 30 bis 70 Menschen mehr überleben auf unseren Autobahnen. Und ich bin diejenige gewesen, die den Eltern die Todesnachrichten überbringen müssen. Und sie müssen dann 30 bis 70 Menschen erklären, warum die nächstes Jahr noch sterben, obwohl sie nicht hätten sterben müssen.
Also ich hab ja eben dafür geworben, dass wir ein Tempolimit dann haben oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn es die Begebenheiten so vorsehen oder es zum Beispiel regnet oder schneit. Aber es gibt natürlich Situationen im Verkehr, wo Sie ein Tempolimit gar nicht brauchen. Und gerade heutzutage müssen wir das doch nicht einheitlich machen. Und ich muss sagen, Frau Lühmann, was Sie hier machen, das ist schon wirklich daneben. Denn wenn man sich die Statistiken anschaut, ich kann die gerne dann nächste Woche auch mitbringen, wenn wir uns wiedersehen, dann sehen Sie, dass in Deutschland die Verkehrssicherheit so gut ist wie in kaum einem anderen Land der Welt.
Ja, und darum wollen so, wir sie
und
nicht
deswegen, genau.
Es und, sterben immer noch 3.500 Menschen
jedes Richtig, Jahr. Aber das werden Sie auch mit einem Tempolimit, Sie werden immer im Verkehr irgendwo wahrscheinlich noch Verkehrstote in den nächsten Jahren haben. Meine Vision ist die Vision Zero. Das müssen wir hinbekommen. Da brauchen wir dann aber auch autonomes Fahren und auch viele andere Maßnahmen, die wir heutzutage leider noch nicht haben.
Also gucken Sie nach Schweden. Schweden hat ein Vision Zero. Die haben noch nicht autonomes Fahren dort und die haben die Zahl der Verkehrstoten deutlich gesenkt. Ich glaube, in Stockholm gab es seit Jahren keinen Verkehrstoten mehr, weil sie andere Prioritäten gesetzt haben, weil es da klare Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, weil es sichere Infrastruktur in den Städten gibt. Das ist nicht was, was ich irgendwie auf ein technologisches
Aber für sichere Infrastruktur sind wir doch auch. Das war doch gerade das, was ich gesagt habe. Wir wollen doch Infrastruktur noch sicherer machen. Ja, es ist ja ein
Zusammenspiel aus Infrastruktur und Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja. Aber das ist über, also wenn Sie sich andere Länder anschauen in Europa, wo es ein Tempolimit gibt, dort ist die Verkehrssicherheit deutlich schlechter als in Deutschland. Deswegen reden wir hier wirklich über Symbolpolitik.
Sondern aus anderen Gründen. Herr Ploss, lassen Sie uns mit 130 anfangen und dann machen wir alle anderen Maßnahmen, die Sie vorgeschlagen haben. 130 können wir nämlich morgen machen und Ihre Maßnahmen machen wir dann sukzessive in den nächsten Jahren.
Und jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit für diese Sendung und ich würde zum Schluss noch mal eine Runde Einschätzung gerne von Ihnen haben, was denn nun das Paket angeht, das wir am Freitag alle mit großer Spannung erwarten. Herr Kurz, vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Stückwerk oder wird das eine umfassende Lösung, großer Schritt voran, auch in Ihrem Sinne?
Ich glaube, was heute in der Diskussion deutlich geworden ist, dass eben unterschiedliche Akteure gefordert sind, dass wir die Industrie, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, die Industrie hat auch verstanden, dass ein Wandel einfach da sein muss, dass wir in die alternativen Antriebe, in die Digitalisierung müssen. Aber gleichzeitig hat, und da bin ich eigentlich vergleichsweise zuversichtlich auch, ob der konzertierten Aktion, das Meeting, was jetzt im Sommer auch stattgefunden hat im Bundeskanzleramt zur Erreichung der Klimaziele, dass die Politik und auch die Sozialen, also die Mitarbeiter, die Gewerkschaften, dass wir endlich anfangen, an einem Strang zu ziehen und dass wir aufhören, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern dieser Wandel ist nur gemeinsam zu gestalten. Und vor dem Hintergrund bin ich guter Hoffnung, dass da jetzt am Freitag auch was Vernünftiges bei rumkommt.
Benjamin Stephan von Greenpeace, umfassende, gute Lösung, großer Wurf oder doch ein Täuschungsmanöver?
Ich hatte das Vergnügen, mir dieses Papier schon anzugucken, was Herr Scheuer da vorlegen wird. Und ich muss sagen, das, was da auch in den Medien kolportiert wird, dass das bestenfalls die Hälfte an Einsparungen bringt, die es bringen soll, der 55 Millionen Tonnen, die Einschätzung muss ich leider teilen. Und das frustriert mich total. Es frustriert viele Menschen. Das waren 25.000 Menschen am Samstag in Frankfurt vor der IAA, haben für eine Verkehrswende demonstriert, dass es so nicht mehr weitergeht. Und es werden am Freitag in ganz Deutschland noch viel mehr, werden es 100.000 Menschen sein.
Es waren 110.000 Menschen auf der IAA, das bitte auch erwähnt wissen.
Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und von den 100.000, die da auf der IAA waren, glaube ich, auch nicht alle mit allem begeistert, was sie da irgendwie gezeigt haben. Aber die am 20.09., jetzt am Freitag, werden in ganz Deutschland und werden weltweit hunderttausende Menschen auf die Straße gehen, weil es nicht mehr so weitergehen kann, wie wir das hier gerade machen. Und was der Verkehrsminister da vorlegt, das ist wieder eine Sache, die eben die Autoindustrie in die Feder diktiert hat und man ist völlig mutlos und das enttäuscht. Und okay, das muss sich verändern. Wir brauchen mehr Mut bei den politischen Entscheidungsträgern und auch mal über die nächste.
Ob der Mut da ist und woher Sie die andere Hälfte der nötigen Reduktionsziele dann bekommen.
Also ich verspüre zumindest bei meiner Fraktion der CDU/CSU großen Mut und auch großen Gestaltungswillen. Was für uns ganz wichtig ist, dass wir noch mehr Gelder bereitstellen für Investitionen in die Schiene, dass wir noch mehr Gelder bereitstellen für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, um dort neue Schienen zu bauen, neue U- und S-Bahnen zu ermöglichen, aber auch zu ermöglichen, dass die Preise im öffentlichen Nahverkehr günstiger werden. Wir wollen gleichzeitig auch die Radinfrastruktur ausbauen, auch Radschnellstrecken fördern zwischen den Städten und Gemeinden in Deutschland. Was für mich persönlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, der leider bei der Debatte bisher kaum eine Rolle gespielt hat, ist, dass wir unser Planungsrecht in Deutschland dringend reformieren müssten. Denn es kann nicht sein, dass wir für einige Bahnverbindungen über 20 Jahre brauchen, um diese zu planen und zu bauen oder auch andere wichtige Infrastrukturvorhaben. Die dauern in Deutschland einfach viel zu lange. Und deswegen habe ich heute auch einen Plan vorgelegt mit einigen Kollegen der CDU, dass wir Gerichtsverfahren beschleunigen, zu einer Stichtagsregelung kommen, aber auch das Verbandsklagerecht einschränken, um umweltfreundliche Infrastruktur zu ermöglichen.
Kirsten Dümann, zum Schluss der Sendung haben Sie noch mal ein paar Sekunden Zeit, sage ich mal, mit Blick auf die Uhr. Aber ich würde schon gern wissen, wird da mehr bei rumkommen als eine neue Flut von Fördermaßnahmen, die niemanden etwas kosten?
Naja, diese anderthalb Stunden haben ja gezeigt, es gibt nicht den einen Königsweg. Das würde ich mir auch wünschen. Die eine Maßnahme, da pumpen wir alles rein und alles wird gut. Das gibt es nicht. Deshalb wird es ein Strauß aus Maßnahmen sein. Übrigens, die E-Mobilitätsquote haben wir über die europäischen Regelungen zu den Flottengrenzwerten, übrigens auch bei kleinen Nutzfahrzeugen, die ohne eine E-Mobilität nicht möglich sind. Und für den Freitag wünsche ich mir, dass der Minister ausreichend Maßnahmen vorstellt, um unser Ziel zu erreichen. Allerdings, die müssen auch belegen, dass sie die Reduktionsziele erreichen.
Das nehmen wir mal als
Schlusswort. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir zusätzliche Maßnahmen bringen. Und da bin ich sicher, dass wir das schaffen.
Dankeschön, danke an alle anderen auch. Ich hoffe, Sie haben profitiert. Vielen Dank. Mein Name ist Jasper Barenberg. Schönen Tag.